ARD.
Ich habe auch mal mich ganz, ganz kurz in der Direktvermarktung ausprobiert. Ich hatte so ein Kartoffelschränkchen an die B65 gestellt, wo alle Pendler in die Stadt fahren. Und ich kann dir sagen, ich bin bei meinem ersten Tag mit 15 Tüten zu meinem Kartoffelschränkchen gefahren, habe ganz stolz meine 15 Tüten reingestellt, alle ganz süß mit einem eigenen Zettelchen dran geschrieben, wie schön, dass du beim Landwirt nebenan einkaufen gehst. Naja, wurden alle 15 Tüten auf einmal geklaut.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Wie immer mit Andreas Kuhlwitz und Maja Mucklage.
Muckwitz, ich bin auch mindestens genauso witzig wie du. Hi Kuhlage, ich freue mich.
Ich habe mir überlegt, was mit dieser neuen Namensregelung wäre, wenn wir sie in Anspruch nehmen würden.
Dass man irgendwie Hälfte-Hälfte machen darf?
Ja. Wie gefällt dir Kuhlwitz?
Kuhlwitz? Ja, eigentlich ganz gut.
Mucklage, also nicht, dass wir beabsichtigen zu heiraten, also das gleich mal klarzustellen. Aber wenn, dann wäre es eine sehr lustige Kombination.
Kuhlwitz würde ich dann aber nehmen wollen.
Ja, nicht ja. Mucklage?
Nee, das klingt wie Notlage.
Stimmt. Ja, herzlich willkommen bei 63 Hektar. Warum heißen wir so? Vielleicht müssen wir es nochmal erklären. Für alle, die neu dabei sind, willkommen.
Genau, hi, schön, dass ihr neu dabei seid. 63 Hektar, so groß ist ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland normalerweise. Denn, Kuhlage, hau raus, wir haben Informationen dazu.
Es sind angeblich mehr Hektar geworden, ne?
Ja, aber wir bleiben in der Mitte,
ja,
bei unseren 63 Hektar und bodenständig sollen die anderen alle mal größer werden.
Ja, macht mal größer. Größer ist nicht immer besser. 65 Hektar sind es jetzt angeblich. Wir bleiben bei 63 Hektar. Ist auch irgendwie eine schön krumme Zahl.
Ja, und ich habe mich jetzt auch an diesen Namen gewöhnt. Und du, so sind wir jetzt auch bekannt geworden, weißt du?
Sonst bekannt und berühmt.
So, nämlich.
Willkommen, liebe Hektis. Alle, die ihr jetzt schon lange dabei seid oder neu ab sofort, seid ihr auf diesen Namen getauft. Followern und Follower vom 63 Hektar Podcast sind Hektis.
Genau, unsere Community.
Ja.
Wir haben endlich einen Namen dafür, richtig schön.
Wie geht's dir, Maja?
Sehr gut. Ich komme ehrlich gesagt gerade rein. Ich müsste eigentlich noch einen nassen Hund riechen, denn ich war gerade...
Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Musste mich gerade so beeilen, habe gerade noch schnell meine nassen Hunde wieder sauber gerubbelt. Am Ende waren die Hunde trocken und ich nass.
Sekunde mal, du hast zwei jetzt? Ich dachte, du hast einen.
Ich habe einen, aber mein Vater hat auch einen Labrador. Ah. Das macht zwei und mit denen war ich gerade spazieren. Und wir sind durch unsere Feldmark gelaufen und über die Felder und ich habe gesehen, da ist richtig viel Müll. Ich glaube, das kommt jetzt durch die Hochwasserzeit, dass sich alles so ein bisschen gesammelt hat an den Stellen, wo sich das Wasser versammelt hat. Und da kam mir mein Labrador oder Papis Labrador entgegen mit einem Fass Margarine. Kennst du ja Labradore, die fressen alles und die hat das erstmal ausgeschleckt. Aber ja, das ist eigentlich ein bisschen traurig.
Also das ist so ein absolutes No-Go. Müll in die Natur zu schmeißen, finde ich, wenn wir uns darauf nicht mehr einigen können, worauf dann sonst?
Genau, immer so das Ausmaß, wie es bei uns manchmal aussieht auf dem Dorf. Also wir haben neulich mal einen Anruf bekommen von einer Friseurin, die hat uns angerufen und hat gesagt, hey, ich wollte nur sagen, ich würde jetzt gerne zu euch auf das Feld fahren, weil ich habe gesehen, da ist ein ganzer Friseurladen ausgekippt worden. Ich war es nicht, aber ich bräuchte den Stuhl. Also die wollte dann sozusagen so auf unserem Feld einkaufen gehen, ne? So Müllmäßig. Und dann dachte ich, okay, so weit ist es schon, ne? Also, dass wirklich ein ganzer Friseursalon bei uns ausgekippt wird.
Aber das ist ein anderes Thema. Heute geht es um das Thema Lebensmittel direkt vom Hof. Wirklich für alle besser. Es geht um Direktvermarktung.
Wie würdest du diese Frage erklären? Wirklich für alle besser? Also einmal, ist es wirklich für die Städter oder die aus der Stadt einfacher beim Landwirt einzukaufen? Und ist es für den Landwirt wirklich so wirtschaftlich sinnvoll, in die Direktvermarktung zu gehen? Das sind so die Fragen, die hier im Raum stehen, oder?
Ja, das stimmt. Und meine spontane Antwort wäre ja.
Mhm. Folge vorbei.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber ich habe mich bei meiner Recherche da ein bisschen in das Thema hinein vertieft und wie das immer im Leben so ist, auf komplizierte Fragen gibt es auch nur komplizierte Antworten, zumindest keine ganz einfachen.
Ja, ich finde die Frage jetzt nicht so kompliziert, aber genau, das Thema ist auf jeden Fall sehr komplex. Aber wie immer, bevor wir gleich in dieses große Thema einsteigen, bekommst du ja noch einen Fachbegriff, den du mir erklären musst. Bist du bereit?
Ja.
Majas Landwort.
Gülle-Silvester.
Ich habe wirklich Bilder im Kopf.
Ja?
Also ich bin ja im Kopf bin ich ja immer noch so ein Achtjähriger. Ne? Gefangen im Körper eines 48-Jährigen. Aber der 8-jährige kleine Junge malt gerade so ein Szenario. Jemand steckt einen fetten Böller in einen Eimer mit Gülle
Und jemand ist Kuhlage.
Okay. Und jemand ist Kuhlage und kommt nicht schnell genug von diesem Eimer weg. Da macht es
Flatsch.
Pöff. Und
blub, blub, blub.
Ja. Und ich stinke und sehe aus wie ein abstraktes Gemälde.
Und man sieht nur noch deine weißen Augen und zwischen den ganzen Schlamm.
Also Gülle-Silvester, hat es was mit Silvester zu tun?
Nein.
Okay. Hat es was mit Silvester-Raketen zu tun?
Auch nicht.
Auch nicht. Gülle-Silvester, hast du was mit Oh, jetzt weiß ich! Es ist Sylvester Stallone, ist Namenspate für eine Prozedur in der Landwirtschaft.
Nein, konzentriere dich mal mehr auf das landwirtschaftliche Wort Gülle.
Ich habe keine Ahnung, klär mich auf.
Es gibt eine Sperrfrist in Deutschland, das ist schon wieder ein sehr deutsches Wort, wie ich finde, Sperrfrist. Und am 31. Januar, und das ist auch der Tag, wo diese Folge online geht, ist Gülle-Silvester, weil da endet diese Sperrfrist. Und wir Landwirte dürfen wieder Dünger ausbringen. Aber natürlich nicht, wenn der Boden gefroren ist, wenn der irgendwie übersättigt ist mit Wasser, wenn noch Pfützen auf dem Feld sind. All diese Faktoren sind dann auch so, dass wir nicht raus dürfen.
Aha.
Aber grundsätzlich, genau, dürfen wir ab dem 31. Januar beziehungsweise zum 1. Februar wieder auf die Felder.
Mhm. Direktvermarktung.
Aber ich wollte noch einen Satz nochmal zu der Sperrfrist. Und zwar, warum gibt es diese Sperrfrist? Weil ja sowieso die Vegetation von Pflanzen zu einer bestimmten Zeit im Jahr ruht, nämlich über die kalte Jahreszeit, wenn es irgendwie gefriert. Und deswegen hat die Pflanze zu dem Zeitpunkt auch keinen Nährstoffbedarf. Und deswegen bringt es sozusagen auch nichts, wenn wir düngen. Und deswegen gibt es unter anderem diese Sperrfrist.
Alles klar. Ja? Wieder was gelernt hier. Zu unserer heutigen Folge. Das Thema lautet Lebensmittel direkt vom Hof wirklich für alle besser. Und vielleicht klären wir als allererstes mal, was ist eigentlich Direktvermarktung? Das stellen wir uns mal ganz doof. Ja, Direktvermarktung, was ist denn das?
Direktvermarktung ist der Prozess, wenn der Landwirt wirklich keine Zwischenhändler mehr hat und sein Produkt direkt an einen Endkunden abgibt.
Ich persönlich würde ja denken, Direktvermarktung ist toll. Aber ob das wirklich so ist, das versuchen wir heute in dieser Folge mal zu klären.
Ja.
Also grundsätzlich würde ich ja sagen, Direktvermarktung ist besser. Gerade wenn wir uns an die Bauernproteste erinnern, wo es ja natürlich auch um den Dieselpreis ging. Aber es geht ja auch darum, dass die Bauern und Landwirte eine vernünftige Preisstruktur haben und dass sie vernünftige Preise für ihre Produkte bekommen. Und ich würde ja denken, wenn sie es direkt vermarkten, dann haben alle Landwirte ja auch mehr davon. Und die großen, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, die großen bösen Einzelhandelsketten und Lebensmittelkonzerne, die müssen sich was anderes überlegen. Also das ist so mein Ansatz, damit du mal weißt, woher ich so komme. Wenn ich dich angucke, ahne ich schon, könnte vielleicht nicht so einfach sein, wie ich mir das wieder denke.
Ja, das stimmt. Deswegen lass uns doch einmal darauf schauen, welche Möglichkeiten es gibt, die Produkte zu vermarkten.
Wir machen Ping-Pong. Du sagst eine Möglichkeit und dann versuche ich eine zu sagen, die mir einfällt, okay?
Okay, ich fange an und nimm erstmal das Einfachste, damit du das nicht sagen kannst. Hofladen.
Gut, lasse ich gelten. Bing, gibt einen Punkt für Maya. Automaten, also ich sag mal so, irgendwie so diese Milchtankstellen oder Verkaufsautomaten wie so Regioboxen. Ja?
Sehr gut, den Begriff haben wir auch mal vor kurzem in einer Folge geklärt. Mhm. Schön, dass du den jetzt hier einbringst. Ich sage Abokisten. Schon mal gemacht?
Ja, diese Gemüsekisten, ne?
Ja.
Ja.
Was war da so drin?
Pastinaken. Warum komme ich auf Pastinaken? Ich werde nie vergessen, das war mein allererster Kontakt mit einem Gemüse, das ich zuvor noch nie gesehen habe.
Mhm.
Ich dachte mir so, was ist das denn? Ist das irgendwie, ich wusste nichts damit anzufangen. Gott sei Dank war dieser Landwirt, der diese Gemüsekiste verschickt hat, schlau genug zu wissen, dass wir in der Stadt alle ziemlich doof sind. Und dann waren Rezepte dabei und es waren immer so Sachen, die in der Saison gerade auf dem Hof gedeihen, auf den Äckern. Manchmal natürlich auch ein paar exotische Sachen, weil im Winter irgendwie kriegst du ja schwer Tomaten irgendwie. Aber das, ehrlich gesagt, fand ich das ganz toll. Einziges Problem, das ist wahrscheinlich mein persönliches Problem.
Du warst nicht immer da, wenn die Box da war?
Ja, dann haben die Nachbarn das angenommen.
Ah, ja.
Das ist okay. Im Sommer habe ich dann manchmal gedacht, da ist auch ein Liter Milch mit dabei. Hält die sich? Wird die schlecht? Aber die Nachbarn haben die dann ganz schnell reingenommen und dann war die relativ kühl. Hashtag Kühlkette. Darf ja nicht unterbrochen werden. Das ist das eine Problem. Das war aber gar nicht das große Problem. Mein Problem war der Verarbeitungsdruck, möchte ich fast sagen. Und dann hast du so die Gemüsekiste. Es ist Sonntag und am Montag kommt die neue. Und du hast noch nicht alle Pastinaken verbraten.
Mhm.
Und dann fängst du an, okay, was mache ich jetzt? Pastinakenkuchen, Pastinakenpudding, irgendwie muss das ganze Zeug ja verarbeiten, weil du willst sie auch nicht wegschmeißen.
Einfach beim Nachbarn bedanken und mal ein bisschen was zurückgeben, sagen.
Ja. Wir haben sie dann irgendwann abbestellt, weil es war dann doch ein bisschen zu viel für uns. Aber ich glaube...
Ich finde, es hat einen coolen Lerneffekt, oder? Man kriegt so ein bisschen mehr mit, welche Saison gerade ist, was vielleicht auch gerade nicht so gut gewachsen ist über die letzte Zeit, was man
und
nicht
so gut ernten konnte. Und du wirst gezwungen, dich mal wieder so, dich von diesem Convenience-Food loszulösen. Also nicht den,
und selbst zu kochen.
Richtig. So nicht den Pichelsteiner Topf aus dem Supermarkt zu kommen, sondern selber zu kochen. Ja, aber
du bist dran. Ich glaube, ich hatte Abokasten gesagt. Genau, du bist dran.
Da steht 2-1 für dich. Ich sage Online-Shop-Lieferservice, also On-Demand, gibt es ja auch. Mhm. So, dann kann man sich das, glaube ich, direkt nach Hause liefern lassen.
Ja, das ist aber dann schon sehr professionell, ne?
Also, lässt aber gelten?
Auf jeden Fall gibt's. Ja, lass ich gelten.
Okay, es steht 2-2.
Gleichstand, was habe ich denn? Bauernmärkte.
Oh.
Muss man natürlich auch für Zeit haben, weil manchmal sind die ja auch irgendwie so mittwochs oder dienstags mitten in der Woche, aber oftmals auch am Wochenende. Gehst du da, schlenderst du da manchmal mit deinem handgeflochtenen Korb?
Das ist wirklich so. Einige laufen da auch rum wie auf so einem Laufsteg. So, Mensch, ansonsten bin ich irgendwie ganz schlonsig angezogen, aber heute ist Wochenmarkt. Heute ziehe ich mich entsprechend an. Und dazu gehört wirklich der handgeflochtene Korb.
Ja, finde ich auch. Deswegen, hast du den? Hast du jetzt noch nicht zugegeben?
Nee,
hast du
ich nicht.
Okay, du bist der Schlonzi, der da langläuft.
Ja, aber ich gehe da wirklich gezielt hin, weil es ist schon ein bisschen hochpreisiger, gerade in einer größeren Stadt. Zahlt man schon ein bisschen was drauf, aber ich finde einfach, es sieht geil aus, irgendwie so diese Büsche voller Kräuter und nicht nur diese verkrüppelten kleinen Sträußchen, die da im Supermarkt rumstehen, das sieht schon toll aus.
Ja, und im Unterschied zu deiner Abo-Box kannst du ja auch nach Bedarf einkaufen, ne? Also da weißt du ja ganz genau, ich werde es wahrscheinlich diese Woche nur einmal schaffen zu kochen, was brauche ich dafür, und dann kaufst du eben nur 2 Möhrchen anstatt 5, die du normalerweise in der Box hättest.
Ja.
Vorteil.
So,
du bist dran.
Ich bin dran, es steht 3-2 für dich, ne? Ich sag jetzt mal, pass auf, kennst du diese Marktschwärmereien?
Erzähl mal, also ja, schon mal was von gehört, aber erzähl mal für die Hektis und die Neuen.
Ja, kannte ich bisher auch nicht, aber ich bin im Laufe meiner Recherche darauf gestoßen. Marktschwärmereien, wie erkläre ich es am besten? Also, es ist im Prinzip wie so eine Art Tubba-Party, so, nur auf dem Hof oder auch bei dir zu Hause. Aber theoretisch kann es überall sein. Es funktioniert so.
Ich liebe immer deine Vergleiche. Jetzt will ich wirklich wissen, was das mit Tupperparty zu tun hat.
Also als Erzeuger trägst du dich dort auf eine Plattform ein. Und als Verbraucher, ich gehe auf diese Plattform und bestelle dort Sachen. So. Und dann trifft man sich zu einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort. Und dann werden die Sachen verkauft bzw. gekauft. Beziehungsweise du kaufst es schon vorher im Internet, aber dann werden die da übergeben. Und da kann man sich auf dem Hof treffen, aber theoretisch kannst du auch sagen, kommt alle zu mir nach Hause. Und dann findet das da statt. Und da, das machst du nicht alleine, sondern es machen mehrere Käuferinnen und Käufer. Mhm. Und die treffen sich dann da und geraten so in Austausch und dann wechseln die Sachen den Besitzer. Und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Sache.
Ich fand es irgendwie kompliziert, dir zuzuhören, aber ich hoffe, die da draußen konnten es besser verstehen.
Mach's doch
es ist
selber.
Auf jeden Fall, der Punkt zählt, und ich finde also grundsätzlich gut, dass es sowas gibt und es ist eine Erleichterung dann auch für die Landwirte, also für die Erzeuger, ja.
So, okay. Lässt du gelten, ja?
Lass ich auch gelten, guck mal, es geht noch weiter, mir fällt auch noch was
noch
ein.
Mehr.
Solidarische Landwirtschaft sehe ich auch als Teil der Direktvermarktung. Ja, also es funktioniert so, du zahlst einen Jahresbeitrag an einen Betrieb und der Landwirt hat dann sozusagen dadurch ein festes Einkommen und baut dann auf seinen Feldern Produkte an, die er dir auch mit solchen Kisten einmal die Woche oder je nachdem, wie oft er es schafft, sinnvoll ist, glaube ich, so 2-mal im Monat auf jeden Fall, die Produkte nach Hause liefert zu einem Sammelpunkt. Und das Schöne daran ist, und deswegen finde ich das eigentlich mal eine ganz coole Sache für dich, dass man sich da auch selbst mit einbringen kann. Also nicht nur, dass du einen Jahresbeitrag zahlst, sondern dass man auch mit auf dem Hof hilft als Erntehelfer und sich mit einbringt.
Ah.
So richtig mal mit den Händen in der Erde bist.
Okay, da gehört aber schon sehr, sehr viel Idealismus dazu, ne?
Super viel Idealismus. Ist ja auch nur eine Form.
Ja.
Nicht oft, super wenig, aber gibt's.
Okay.
Ich glaube, dann haben wir so das Gröbste, oder?
Ja, wollen wir uns irgendwie auf dem Unentschieden einigen?
Beide haben gewonnen.
Hier verliert keiner.
Du bist ein Gewinner.
Du bist zweiter Gewinner.
Drin. Und damit zweite.
Ja. So, also Direktvermarktung. Wir haben festgestellt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Formen. Und wir wollen mal wieder zurück auf die Frage kommen.
Was glaubst du denn, wie viele es generell gibt in Deutschland? Wie viele Betriebe in Deutschland ihre Produkte direkt vermarkten?
Nicht so viele.
Es gibt ja generell 260.000 Betriebe circa in Deutschland.
Mhm.
Nur noch. Und 2010 gab es ca. 13.200 Betriebe, die die Direktvermarktung gemacht haben. Und 2020 20.600. Was fällt dir bei der Zahl 2020 oder im Jahr? Was war da nochmal 2020?
Corona.
Ja. Und das war ehrlich gesagt natürlich ein Gewinn für die Direktvermarkter. Deswegen ist da auch die Zahl so wahnsinnig gestiegen. Genau, also viele, ich glaube, da fühlen sich viele ja auch angesprochen, haben sehr gerne frisch eingekauft, weil eben Kochen und Zuhause sein so einen hohen Stellenwert hatte. Und deswegen war einem natürlich zu der Zeit besonders wichtig, woher kommt eigentlich mein Lebensmittel und wo kann ich das einkaufen?
Schade, da klingt so ein bisschen mit.
Und man war natürlich auch nicht so viel im Urlaub und hatte vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Geld für Lebensmittel, wo man sonst vielleicht gerne mal spart, wenn man noch weiß, man will noch irgendwo hinfliegen. Spielt da bestimmt auch nochmal mit rein.
Ja, und möglicherweise, dass man ja auch versucht hat zu vermeiden, an große Orte zu gehen, wo sehr viele Leute rumlaufen. Supermarkt, ne? Und dann ist man lieber zu so einem kleinen Hofladen.
Stimmt.
Ja. Aber ganz kurz, ich wollte eine Sache noch sagen, weil du hast es vorhin so gesagt, so ein bisschen wehmütig. Das ist vermutlich mit Corona, sind die Hofläden so ein bisschen oder Direktvermarktung ein bisschen angestiegen, prosperiert, würde man so sagen. Und was seitdem wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Jahren ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger geworden, ne?
Genau, ich würde jetzt hier gerne eine befreundete Landwirtin von mir, die Swantje heißt, mal einspielen. Sie ist Landwirtin aus Wolfenbüttel und hat zwei Verkaufsstandorte mit Regiomaten, einmal am Hof selber und einmal noch in einem anderen Ort. Und ich würde gerne von ihr hören, wie es bei ihr so läuft.
Also tatsächlich ist das ja, es hört sich immer alles ja so rosig an, aber es ist tatsächlich ja gerade eine schwierige Zeit für alle Direktvermarkter, denke ich mal. Zu Corona gab es kein Halten mehr, da wollten am liebsten alle, dass unsere Hühner zwei Eier am Tag legen. Da haben ja alle auf einmal entdeckt, wie schön das ist, regional sich zu ernähren, und jeder hatte auch noch ein bisschen Geld übrig, weil vielleicht auch nicht so viel geflogen wurde, weil vielleicht auch man auf einmal sich rückbesinnt hat, auf gute Werte und gutes Essen vor allen Dingen auch, was direkt um die Ecke produziert wird. Jetzt sieht das ja natürlich schon wieder ganz anders aus. Also wir haben ja mit massiven Kostensteigerungen zu kämpfen, wir Landwirte. Wir haben immer höhere Auflagen. Es ist ja jetzt auch nochmal der Mindestlohn angehoben worden. Ist natürlich toll, dass der angehoben wurde. Aber ich weiß immer nicht so richtig, ob das ganz zu Ende gedacht ist. Weil ja, das müssen wir natürlich auf unsere Produkte auch mit raufschlagen. Und somit werden die ja auch immer teurer. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen typisch deutsches Phänomen. Ich bin sehr gerne und oft im Ausland gewesen, vor allen Dingen, also vor meiner Zeit als Direktvermarkterin. Die Deutschen sparen ja sehr gerne auch dann als erstes am Essen. Denn sobald die Reise noch getätigt werden kann, wird das vielleicht auch gerade jetzt nach der Corona-Zeit vielleicht in der Prioritätenliste weiter nach oben gesetzt. Und das spüren wir als Direktvermarkter allemal.
Okay, also ich habe da
hoffentlich vieles draus mitgenommen.
Ja, also ein, zwei Sachen tatsächlich. Also zum einen, es ist schwierig, gerade nach Corona, nach dem Boom geht es jetzt.
Ja, da hatten wir so ein High und man dachte, okay, das ist jetzt echt eine sinnvolle Idee, direkt in die Direktvermarktung einzusteigen und vielleicht das Sortiment auch noch so ein bisschen auszuweiten. Da hat man sich gerade irgendwie gut ausgestückt und in der Regiobox noch mehr Produkte angeboten.
Und jetzt kommt die Inflation und die Krise und die Leute sind nicht mehr bereit, Geld für Lebensmittel auszugeben.
Oder weniger, ne? Also kann man ja auch verstehen. Also will ja da auch niemanden irgendwie an die Wand drücken. Ich kann das schon verstehen.
Das ist interessant, weil ich habe immer gedacht, dass gerade so dieser Direktvermarktungsmarkt eigentlich eher ein bisschen immuner wäre gegen Krisen, weil ja die ganzen Weltmarktschwankungen und so da gar nicht so mit reinspielen. Aber scheint doch auch irgendwie so die Inflation.
Aber die sind auch nicht immun gegen ein leeres Portemonnaie von jedem Deutschen, der irgendwie sparen will.
Wahre Worte.
Jeder Deutsche.
Weiß man eigentlich, wie groß der Markt ist von der Direktvermarktung? Also ich meine am Gesamtanteil, also wie viel?
Es sind nur so 1-2%, also echt nicht
relevant. Schade, ich hätte mir gewünscht, es wäre mehr. Irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht jetzt gerade.
Ehrlich?
Ja.
Juhu, wir haben Mitgefühl von Kuhlage.
ich bin ja kein Eisklotz, aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass es doch mehr gibt, die das probieren, aber scheinbar.
Ja, ist aber auch echt einfach wahnsinnig aufwendig, ne? Also du musst ja irgendwie dir über die Verpackung Gedanken machen, du musst dir über die Kühlkette Gedanken machen, du musst einen Hofladen unterhalten und den musst du vielleicht noch im Winter irgendwie heizen, was auch wieder Geld kostet. Du musst dich an sämtliche Regeln halten, Hygienevorschriften, Verpackungsvorschriften und das, wenn du das als Hofladen oder als landwirtschaftlicher Betrieb alles selber trägst, dann hast du da doch einige Kosten und dann muss das Produkt auch den entsprechenden Preis dafür haben.
Ja, Das ist natürlich unbequem, ne? Man muss da schon so ein bisschen Idealismus.
Man muss es leben und wollen.
Ja.
Und es wollen ja auch einige, deswegen gibt es ja auch die Direktvermarktungsmöglichkeiten für Landwirte. Aber ja, da darf man nicht zu bequem für sein.
Ja. Und trotzdem bin ich immer noch nicht so richtig davon überzeugt, dass man damit nicht Geld verdienen kann. Aber ich merke schon, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme. Ich habe jetzt häufiger gehört, dass Personalkosten eine Herausforderung sind.
Genau, wir können ja mal zum Beispiel auf so eine Regiobox schauen, wie teuer sowas wäre oder ein Kühlraum. Was glaubst du, kostet ein Kühlraum? Ich sag's
lieber. Lass mal lieber, ja.
20.000 bis 30.000. Dann haben wir noch vielleicht so eine Dosenverschlussmaschine, die man irgendwie braucht, wenn man zum Beispiel Hühnerfrikassee machen will oder irgendwas noch verarbeiten möchte, kostet 2.000 Euro. Eine Milchtankstelle kostet 10.000 Euro, ein Eierautomat 10.000 Euro. Mhm.
Das ist dann aber wahrscheinlich eine einmalige Investition.
Investition, aber es musst du ja erstmal wieder einnehmen.
Ja.
Mit einem Ei oder einem Liter Milch.
Ja, okay, das kann ich verstehen, aber vielleicht gibt es ja Zuschüsse, also möglicherweise kann man es ja auch von der Steuer absetzen. Haha, damit kennen sich die Landwirte aus.
Du willst jetzt wieder hier irgendwas mit Subventionen und wir machen uns die Taschen voll, willst du das nochmal hier reinwerfen?
Nein, aber ich würde mir wünschen, also das kann ich jetzt nicht belegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so auch irgendwie als Betriebsausgaben dann absetzbar sind. Und ich meine, wir haben ja bei Swantje gehört, bei der funktioniert's, also die hat ja wahrscheinlich auch investieren müssen, aber ich verstehe, dass das in die Überlegung mit reingehört, ob ich so einen Laden aufmache, ja. Also ich bin bei meiner Recherche auf einen Punkt gestoßen, den ich nicht verstehe, der den Leuten, glaube ich, das Leben auch noch zusätzlich schwieriger macht. Es geht um das Thema Umsatzsteuerregelung. Das klingt jetzt wahnsinnig komplex, aber
ist es auch, aber du kannst es probieren.
Ja. Ich habe gelernt, also wenn man so einen Hofladen aufmacht und Sachen verkauft, nehmen wir mal an, ich habe einen Hof, da sind Hühner, da stehen ein paar Milchkühe.
Und man haltet sich da schon ans Lebensmittelhygienerecht, an Infektionsgesetz, an Lebensmittelinformationsverordnung, ans Verpackungsgesetz, dann kommt da jetzt noch obendrauf noch irgendwas.
Der Kühlraum, der teuer ist, Kassensystem ist teuer ist, Personalkosten und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich das alles, will loslegen. Jetzt kommt das Finanzamt und sagt Folgendes. Und das verstehe ich nicht. Es gibt nicht umsatzsteuerpflichtige Produkte und umsatzsteuerpflichtige Produkte in der Lebensmittelbranche. Nicht umsatzsteuerpflichtig sind landwirtschaftliche Urprodukte, heißen die.
Zähl mal auf.
Milch, Milchprodukte, Käse aus eigener Käserei, Eier, Kartoffeln, Honig, Obst, Gemüse, Saft, Wein, Schweinehälften und Rinderviertel. Erste Verarbeitungsstufe heißt es. So, jetzt pass auf. Umsatzsteuerpflichtig dagegen sind nicht zu den Eigenerzeugnissen der landwirtschaftlichen Urproduktion zählende Erzeugnisse, wie zum Beispiel
fast ein Knoten, so schnell liest du das vor.
Einzelfleischteile von Rindern und Schwein, Wurstwaren, Brot und Gebäck, Speiseeis, Kartoffelchips, Marmelade, Obst und Gemüse und Konserven. Wo ich so denke, warum?
Das macht es komplizierter, ne? Und schwieriger.
Ja.
Auch verarbeitete Produkte anzubieten. Und
ich meine,
in den Bereich auch noch zu gehen.
Ja. Dann willst du, ich sag mal so, du hast ein Schwein, daraus machst du irgendwann die Wurst. Das halbe Schwein, das besteuerst du so, die Wurst daraus im Glas, die musst du anders besteuern. Da würde ich, wenn ich darüber nachdenke, schon sagen, ey Leute, vergesst es.
Weißt du, auf was ich bei uns Bock hätte?
Ja.
Wir bauen ja bei uns zu Hause zum Beispiel Kartoffeln an. Mhm. Hast du ja eben auch mit aufgezählt. Chips. Ich würde gerne zum Beispiel so Chipstüten anbieten bei uns auf dem Hof. Und dann aber zusätzlich noch so ein Kinoabend, Scheunenabend, wo jeder so auf so Strohballen sitzt. Ganz gemütlich mit einer Decke und dann eine Leinwand vorne, dann in der Hand die Chipstüte und eventuell noch, wenn man es noch hinkriegt, vielleicht eine Kooperation mit einem anderen Landwirt, der Popcorn-Mais hat und dann sitzen sie alle Chips fressend und Popcorn essend in meinem Scheunenkino.
Nimm all mein Geld.
Aber jetzt muss ich ja darauf.
Nimm es. Du kriegst es sofort. Wenn deine Chips in der Geschmacksrichtung Salt and Vinegar sind, also so Salz und Essig, dann
sitzt du da.
Zieh mich aus bis auf die Knochen.
Super,
ich gebe dir all mein Geld.
Sehr gut.
Geniale Idee.
Ich habe auch mal mich ganz, ganz kurz in der Direktvermarktung ausprobiert.
Und wie lief das?
Es war eine Testphase, eigentlich nur so eine Prototypphase, nur so 2-3 Monate. Ich habe damit gar keinen einzigen Cent verdient, aber ich habe mich probiert an einer Kartoffelkiste. Also ich hatte so ein Kartoffelschränkchen. Erstmal bei mir dann die Überlegung, wo stelle ich die hin? Mitten in den Dorf, ins Dorfgeschehen. Wir wohnen ja nur mit 300 Leuten zusammen. Weiß jetzt nicht, wie hoch die Chance ist, dass da jemand an meinem Kartoffelschränkchen vorbeigeht. Deswegen habe ich meinen Kartoffelschrank an die B65 gestellt, wo alle Pendler in die Stadt fahren.
Clever.
Aber ist ja auch abseits vom Schuss gewesen. Also man konnte da jetzt vom Wohnhaus, von unserem Bauernhof nicht den ganzen Tag kontrollieren, ob da wirklich alle zahlen, weil da war eine Vertrauenskasse. Und ich kann dir sagen, ich bin bei meinem ersten Tag mit 15 Tüten zu meinem Kartoffelschränkchen gefahren, habe ganz stolz meine 15 Tüten reingestellt, alle schön brav abgewogen, alle ganz süß mit einem eigenen Zettelchen dran geschrieben, wie schön, dass du beim Landwirt nebenan einkaufen gehst.
Auch also schön nochmal so irgendwie so die emotionale Ebene getriggert, so ein bisschen, ne?
Ja, weil ich finde es ja wirklich schön, dass sich ja jemand die Mühe macht und da anhält und bei uns einkaufen geht. Naja, wurden alle 15 Tüten auf einmal geklaut.
Nein.
So, und dann haben natürlich, ich habe das dann erzählt, haben natürlich alle gesagt, ja, naja, darfst du ja nicht machen, 15 Tüten, bist du blöd, stellst ja drei rein. So, dann habe ich immer, weil drei ist der Verlust auch nicht so hoch, wenn es jemand klaut.
Ja.
Habe ich drei reingestellt. Naja, die sind dann schnell auch vergriffen. Dann fährt jemand extra eine halbe Stunde zu meiner Kartoffelkiste und dann ist die andauernd leer. Dann merkst du, brauchst du wieder einen hohen Personalaufwand, weil das heißt ja für mich, müsste eigentlich alle zwei Stunden dahin gucken, ob ich jetzt meine drei Tüten da nachlegen muss. Och. Und deswegen ist eigentlich so ein Regiomat ganz cool, weil erstens kannst du da nicht wirklich was klauen und zweitens ist das auch meistens mit einer App, die dir dann sagt, pass mal auf, sind jetzt nur noch zwei Tüten, müsstest du demnächst mal kommen und nachfüllen.
Ja.
Ja, dann haben sie mir auch noch was, muss ich auch noch erzählen. Dann habe ich immer nachts meine kleine Kasse da ausgeleert, wo meistens auch ein Knopf drin war. Und dann habe ich die Kiste zugemacht und dann wurde mir die sogar aufgebrochen, weil man natürlich dachte, vielleicht ist da noch das Geld drin. Wo ich mir denke, was denkt ihr, nehme ich denn mit Kartoffeln ein? Ne? Kann ja nicht viel sein. Und dann habe ich da ganz fett am Ende so große Plakate gemacht. Achtung, Video überwacht. War natürlich nicht so. Ich hatte die komplette Romanze, was du meintest, ich gehe so gerne in einen Hofladen, weil das ist irgendwie so schön. Hat natürlich irgendwie so diese Bauernhofromanze genommen, wenn ich sage, Achtung, hier wird geklaut und ihr werdet gefilmt. Wir kontrollieren hier alles. Oh, ja.
Willkommen
das
beim
war meine
Crime,
kleine Erfahrung.
Willkommen beim True Crime Podcast, 63 Diebstähle. Der Verlust der Kartoffeln. Aber tatsächlich hast du mich gerade noch mal auf einen wichtigen Punkt gebracht, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Also ich grundsätzlich finde ja Direktvermarktung toll, weil das Geld geht direkt an die Leute, die es herstellen, die Landwirte. Man kriegt wieder Kontakt zu den Landwirten, man hat einen Schnack, man hat wieder irgendwie direkten Kontakt zu den Produkten auch. Man kommt ein bisschen rum und es ist regional, das ist ja sowieso immer gut. Also ich bin großer Fan von Direktvermarktung.
Sehr schön.
Es gibt aber einen Punkt, der hat mich ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber...
Aber schon.
Ja, und zwar, ich dachte immer so, ist auch ökologischer. Weißt du, du fährst auf dem Hof und da ist kein großer LKW, der rumfährt und kein großer Supermarkt mit all diesen Leuchtstoffröhren, Stromverbrauch, bla bla bla. Und dann bin ich auf etwas gestoßen, das nennt sich, jetzt verblüffe ich dich nämlich mal, das nennt sich Ecology of Scale. Ist eine Theorie, die besagt, dass ein größerer Betrieb weniger Aufwendungen und ökologische Wirkungen als mehrere Kleinbetriebe zur Bereitstellung derselben Menge Lebensmittel hat. Klingt jetzt kompliziert, aber mir ist was klar geworden. Wenn einer mit seinem Auto zum Bauern um die Ecke fährt, um seine Kartoffeln zu kaufen, und dann fährt noch einer hin und dann gibt es aber nur Kartoffeln und dann muss man da hinten zum Spargelbauern und dann kauft man seinen Spargel und dann fährt man noch zur Milchtankstelle und so, dann ist man sehr viel mehr unterwegs. Und pustet sehr viel mehr Abgas in die Luft.
Jetzt kommt zum ersten Mal von dir ein Argument, dass Großbetriebe ja doch gar nicht mal so schlecht sind und die Kleinen immer nur gut.
Das kommt besagt immer auf genau den diese Theorie. Genau, das besagt die Theorie, dass es eigentlich ökologisch mitunter nachhaltiger ist, wenn ein einzelner großer LKW die Kartoffeln, sagen wir mal, von eurem Hof bis nach Hamburg fährt, als wenn 20 einzelne Verbraucher sich zu euch auf den Weg machen, um dort die Kartoffeln zu kaufen.
Ja, aber nicht jeder kommt ja mit dem Auto. Manche laufen ja auch einfach fix rüber oder sind sowieso da, weil sie ihre Kinder in den Kindergarten bringen oder weil sie eh durch dieses Dorf müssen, weil sie zur Arbeit müssen. Also
absolut, absolut. Nur das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe. Und
schön.
In meiner kleinen Öko-Bubble denken alle, oh, das ist viel gesünder und nachhaltiger. Unter Umständen nicht. Unter Umständen ist es ökologisch möglicherweise nicht so nachhaltig, für die Umwelt vielleicht sogar schlechter, wenn sich mehrere Leute als einzeln mit ihren Autos unterwegs machen, als wenn ein LKW dann das zum Supermarkt fährt.
Ja, so. Bei diesem einzelnen Beispiel hast du recht.
Ja.
Aber zum Glück schaut man ja auf mehrere.
Ja, ich wollte es nur mal sagen, nicht, dass es heißt, ich bin hier wieder total unkritisch. Ich selber habe das dabei gelernt. Ich werde dir gleich noch einen verblüffenden Fakt oder eine verblüffende Idee in unserer Ach-Was-Rubrik präsentieren, die ich in dem Zusammenhang auch gelernt habe. Also wer das nochmal nachlesen möchte, Theory of Ecology of Scale, nach einem gewissen Elmar Schlich von der Universität Gießen, glaube ich, der hat sich das ausgedacht. Also für alle Leute, die es wissen wollen, wir schreiben das auch nochmal in die Shownotes. Ne?
Genau,
so,
das machen wir.
Wir kommen jetzt so langsam mal zum Ende, ne?
Ja, und findest du, wir haben die Frage beantwortet, Lebensmittel direkt vom Hof, wirklich für alle besser?
Ich sag mal so, jein. Also wenn es darum geht, dass die Landwirte mehr verdienen an ihren Produkten, würde ich sagen, in der Theorie wäre das möglich.
Wir haben dazu ja mal eine Folge aufgenommen, was kommt wirklich beim Landwirt an? Das werden wir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes erwähnen. Hast du die Folge im Kopf?
Ich glaube, es ist die Folge 6, ne?
Ist Folge 6, genau. Also falls ja. ihr da nochmal reinhören wollt, da gehen wir auch nochmal konkreter darauf ein.
Was ich damit sagen will, ja. ist, also theoretisch könnte der Landwirt an seiner Milch mehr verdienen und an anderen Produkten natürlich auch, aber es bedeutet für ihn einen wahnsinnigen Aufwand, weil er müsste natürlich eine Verpackung bauen, er muss es hygienische Anforderungen erfüllen, Molkerei und so weiter. Also es ist theoretisch möglich, aber es funktioniert, glaube ich, in der Praxis nicht.
Genau, also ich hoffe, wir haben alle verstanden, dass es auch für den Landwirt einfach enorme Kosten sind. Und dass man das erstmal irgendwie aushalten muss, wenn man den Preis nicht auf das Produkt abwälzen kann. Aber ich glaube, du stellst dir jetzt immer so vor, macht der gesamte Betrieb jetzt, geht er in die Direktvermarktung? Aber es kann ja nur ein Standbein sein von vielen. Ne? Also er muss jetzt ja nicht komplett alles in der Direktvermarktung machen. Er kann ja trotzdem noch Getreide und Mais und Zuckerrüben und Kartoffeln vielleicht noch an Weltmarkt handeln.
Ja.
Und es ist einfach nur ein Teilangebot oder ein Teilstandbein von den Landwirten.
Okay, also meine Empfehlung ist, fahrt mit dem Elektroauto oder mit dem Fahrrad.
Lastenfahrrad.
Ja, und kauft dort ein, bringt eure eigene Milchflasche ausgespült und desinfiziert mit, lasst euch die Milch abfüllen, dann bleibt viel für den Landwirt übrig und ihr tut etwas Gutes für die Umwelt.
Und mein Fazit ist, für Landwirte und Landwirtinnen lohnt es sich, wenn man auf jeden Fall eine gute Standortanalyse vorher gemacht hat und wenn man weiß, dass da wirklich auch die Kundschaft sitzt, die es dann am Ende kauft. Und ich hoffe, dass für diejenigen, die da draußen gerade noch Direktvermarktung machen, dass das jetzt sich durch diese Folge nochmal steigern wird und viele Verbraucher und Verbraucherinnen oder Hektis sich aufmachen und beim Landwirt oder Landwirtin einkaufen gehen.
Ja. Das wäre mal eine gute Frage. Also erzählt uns doch mal, macht ihr das? Kauft ihr direkt am Hof? Seid ihr in Hofläden unterwegs regelmäßig oder benutzt ihr so Regio-Boxen?
Du machst ja so ein Call to Action, finde ich sehr gut. Wir sind ein Profi-Podcast.
Genau, ja.
Schreibt uns gerne mal an 63hektar@ndr.de und gebt uns mal eine Auskunft darüber, ob ihr aktuell schon beim Landwirt nebenan einkaufen geht.
Oder sagt uns auch gerne, wenn ihr es nicht macht, weil ihr sagt, nö, ist mir zu teuer oder die Fahrerei nervt mich. Das würde uns auch mal interessieren, einfach mal, um mal so einen kleinen Einblick zu bekommen.
Sehr schön, cooler, es war wieder eine schöne Folge.
Stopp!
Jetzt wäre es beinahe mir passiert, ne? Eigentlich ist das immer dein Running Gag, dass du die Rubriken vergisst.
Es gibt noch unsere Ach-Was-Rubrik und das ist hier eine Premiere, denn ich komme heute mal mit einem Fakt oder einer Idee oder einer Theorie, die dich vielleicht verblüffen
das
wird.
Das hast du heute schon dreimal gesagt. Und wie oft war ich verblüfft?
Pass auf.
Ach was.
Also, ich habe vorhin von der Ecology of Scale berichtet. Und dass unter Umständen ein Großbetrieb ökologisch nachhaltiger agiert als möglicherweise viele kleine. So, hierzu kommt folgende.
Alle kleinen Betriebe schreien jetzt auf und haben noch eine ganz andere Meinung dazu. Aber okay, ja.
Ich habe gelernt, dass es ökologischer sein kann, im Frühjahr auf der Nordhalbkugel Äpfel aus der aktuellen Ernte der Südhalbkugel zu kaufen.
Ach, jetzt kommst du damit an, anstatt bei uns etwas zu kühlen?
Richtig. Also, ich fasse das mal zusammen. Also, es kann im Frühjahr ökologisch sinnvoller sein, Äpfel aus Neuseeland zu kaufen, die hierher geflogen oder mit dem Schiff hierher gefahren werden, als Äpfel aus heimischer Produktion, weil, ihr fragt euch jetzt alle warum, ist er bekloppt geworden, weil die Äpfel, die hier frisch verkauft werden, die von hier stammen, müssen gekühlt werden in großen Kühlhäusern.
Aber zum Glück ist es ja auch im Winter lange Zeit von alleine kalt.
Richtig. Deswegen sage ich, kann, muss nicht, aber das ist ein interessanter Gedanke.
Das verunsicherst du alle beim Einkaufsverhalten.
Mich selber ja auch, aber ich habe es gelernt. Früher dachte ich immer, nein, den Apfel aus Neuseeland, den kaufe ich nicht. Ich kaufe den hier, den Golden Delicious aus um die Ecke oder wie auch immer. Und jetzt habe ich gelernt, nee, so einfach ist es nicht. Es kann sein, dass der Transport, weil es ein großes Schiff ist, viele Äpfel und pro Apfel im Verhältnis gesehen relativ wenig in die Luft gepustet wird, als die Äpfel, die von hier kommen, kurze Transportwege, aber extrem lange aufwendig gekühlt werden müssen und deswegen sehr viele Ressourcen verbrauchen. Das nur mal als Gedanke. Und damit will ich nicht sagen, kauft nicht mehr regional. Ich will nur damit sagen, regional kaufen zu einer bestimmten Jahreszeit bedeutet nicht automatisch ökologisch nachhaltiger.
Ja,
ihr unterstützt die regionalen Bauern. Ja, aber wenn man es aus ökologischen Gesichtspunkten macht, dann vielleicht vorher noch mal kurz überlegen, nachgucken, rechnen. Es ist kompliziert. Ich habe es gesagt.
Ja, und wenn man dann noch mal auf solche Zeiten schaut, wie aktuell, wenn es so Krisenzeiten gibt und in manchen Ländern Krieg, dann ist es schon sinnvoll, wenn du eine deutsche Landwirtschaft hast, die auch divers aufgestellt ist und wenn du dich nicht auf Äpfeln aus Neuseeland verlässt, sondern wenn wir auch selber welche haben. Kuhlage.
Bin ich ganz bei dir.
Sehr gut.
Also,
sehr schön, Kuhlage.
Damit sind wir jetzt auch wirklich fast am Schluss angekommen. Ich möchte noch eine Sache sagen, falls ihr euch fragt, wo findet man denn hier diese ganzen Hofläden, Regioboxen und Direktvermarkter? Wir haben euch das alles auch in die Shownotes geschrieben. Also, wenn ihr losfahren wollt, dann guckt da vorher rein. Es gibt natürlich da eine Liste, die ist nicht vollständig, aber es gibt auf jeden Fall mal ein paar zum Besuchen.
Und ehrlich gesagt, ich habe noch einen Call to Action, weil ich fände es eigentlich ganz nett, wenn uns auch nochmal gesagt wird, ob wir irgendeine wichtige Seite vergessen haben, dann könnt ihr uns die auch nochmal gerne schicken, dann würden wir das ergänzen.
Sehr gerne. Vielen Dank, Maya.
Vielen Dank, Kuhlage. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Oh, die wird heiß, das kann ich jetzt schon mal sagen. Es fängt mit Glypho an, hört mit Saat auf, so viel darf ich sagen, ne?
Das habe ich doch gesagt. Die kommt in 2 Wochen dann in der ARD-Audiothek.
Übrigens, alle Folgen von 63 Hektar findet ihr genau da in der ARD-Audiothek. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Hört doch mal rein in den Podcast Update Erde von unseren Kollegen von Deutschlandfunk Nova. Die sind großartig. Da gibt es pro Folge wichtige News der Woche zu Klima, Mensch und Natur mit Lösungsansätzen und wirklich praktischen Lifehacks. Also auch in der ARD-Audiothek. Viel Spaß beim Hören.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Muckwitz.